Ich mache mir heute ein schönes Leinburger Lager auf zu unserem Gespräch.
Lager, also in Lager ist ein Englischwort. Ich dachte, deutsche Lager ist, wo man dann Sachen aufhebt.
Ja, das stimmt, daher kommt das auch.
Und jetzt in Deutschland gibt es auch Lager?
Schon immer.
Gibt es immer Lager? Ja. Ich dachte, das heißt Pils und sowas.
Lagerbier, weißt du?
Lagerfeier kenne ich, aber Lagerbier habe ich noch nie in meinem Leben gehört in Deutschland.
Oh Mann, ey, musst du erst so alt werden, dass das...
Dass ich echt, gibt es ein Lager jetzt?
Ja, es gibt schon immer ein Lager, Richard.
Ich habe nie ein Lager in meinem Leben irgendwo gesehen oder ich habe nie gehört, dass jemand ein Lager bestellt hat in Deutschland.
Ja, das, man bestellt auch nicht Lager, man sagt halt einfach Bier. Es ist ein helles Bier meistens.
Ein helles, genau, ein helles. Helles, ja. Aber das helles ist ein Lager.
Aber vom Bierstil ist es ein Lagerbier.
Ja. Und wo kommt die Lage her?
Vom Lager.
Ja, okay, man geht im Lager und holt ein Bier. Aber
ein gelagertes Bier.
Aber ich meine... Ich habe das Wort Lager benutzt, um Bier zu benennen, früher, als ich hier in Deutschland war. Und haben Leute gedacht, dass ich meine echt irgendwo, wo die Sachen auflagern.
Ja, vielleicht hatte man damals 1812, als du ankamst hier, das noch nicht so gewusst. Aber das stimmt schon. Es ist,
aber okay.
Es ist nicht so gängig.
Es ist nicht so gängig. Und ist das Lager, die Leinburger Lager, ist das Lager ein deutscher Wort, ein englischer Wort, ein lateinischer Wort? Wo kommt es her?
Lager, von dem Lagern des Bieres. Man lagert das Bier.
So, alle, was wir in die Englischsprache, oh, give a pint a lager, love, yeah? Yeah, a pint a lager, you have a few lagers.
Ja, es kommt aus Deutschland.
Glaubst du, dass die das wissen?
Nee, glaube ich nicht.
Ich glaub's auch nicht, dass die das wissen.
oder gibt's ein englisches Wort, das zufällig auch Lager heißt? Also, als Verb oder als irgendwie.
Not that nee. I know.
Es würde ja dann Lager heißen.
A Lager.
Und es heißt aber Lager, also es Lager. Ist deutsche Lager. Herkunft, genau. Vom Lagern. Ein gelagertes Bier. Gereift, gelagert.
Wow. Man lernt was Neues jedes Mal. Weil man sieht dich seit eineinhalb Jahren, kommt hier rein und wird seine Lektion bekommen. Das ist geil. Jetzt weiß ich, wo Lager kommt. Warte mal, bis ich nach Hause gehe und ich erkläre alle, was die trinken, ist ein deutsches Bier. Na, Erdinger ist ein deutsches Bier, aber es ist kein deutsches Bier. Becks ist ein deutsches Bier, aber Lager ist von... Ja, okay.
Dass wir heute eine Aufnahme machen, ist sowieso ein Ausnahmezustand, weil eigentlich gab es uns quasi offiziell ja schon gar nicht mehr, wenn man jetzt mal die reine Veröffentlichungszeitraum hernimmt. Aber für alle, die das erste Mal hören, herzlich willkommen.
Ja, servus.
Der Ire und der Franke reden miteinander. Das war schon immer so und das wird auch weiterhin vielleicht so bleiben. Wir gucken mal, wie wir lustig sind. Und wir haben aber das Ganze für uns jetzt ein bisschen so umgestellt, dass sie gesagt haben, wir quatschen einfach ein bisschen über uns und ob uns einer zuhört oder nicht, ist uns eigentlich egal.
Das ist Bumble.
Genau.
Bumble. Vollkommen Bumble.
Bumblewurst.
Genau. Bumblewurst. Ja. Weil, ich meine, klar, wir haben einfach gedacht über die ganze Podcast, das wir gemacht haben, man hört zurück und hört rein und unser Gast, alle Gäste waren super. Aber weißt du, was mir am besten gefallen hat? Das ist der Geschmarri von uns.
Genau.
Aber komm, versuchen wir ein wenig Geschmarri miteinander.
Und die 12 Leute, die uns gehört haben, die haben das auch einmal gesagt.
Ja, Nein, aber wir haben echt schon ein paar geile Gäste gehabt über die Zeit, haben viele Sachen gelernt über Sachen, dass ich nicht weiß, aber heute will ich von dir was lernen und jetzt habe ich mit Lager angefangen.
Genau, also hast du was gelernt.
Ja.
Aber ich muss dir jetzt erst noch erklären, die iPod Touch Geschichte.
Genau, iPod Touch. Ich muss nur das sehen, ich bin hier in Alexis geile Studio und habe ein iPod gesehen, ein alter iPod, diese 30 Gigs, was rauskam. Und ich habe gedacht, ich habe Alex irgendwann einmal vor 15 Jahren oder so ein iPod geschenkt. Und habe ich umgedreht, er war nicht im Raum und sagt, scheiße, der war irgendwas engraved oder geschrieben auf der Rückseite von diesem iPod, was ich ihm geschenkt habe, aber da ist nichts hier, das kann es nicht sein. Nee, erzähl mir die wahre Geschichte, weil ich habe es voll vergessen.
Muss man dazu sagen, der iPod war quasi eine Bezahlung für Dienstleistungen. Also. Welche das waren, das sagen wir nicht, aber du hast mich da damals mit diesem iPod Touch bezahlt.
Ah, okay, okay, gut.
Und
ich wusste nicht, hatte ich keinen Plan. Ich wusste nur, dass du eine bekommen hast und ich musste irgendeine schreiben auf die Rückseite.
Und der Punkt war, es kam dieser iPod Touch raus und man konnte das erste Mal was eingravieren lassen. Das war so quasi, du konntest dir da irgendwas eingravieren lassen.
Eingravieren heißt das in Deutsch. Okay, gut. Ja. Und Apple haben das angeboten?
Die haben das angeboten. Du bestellst es quasi und im Bestellprozess kommt dann so ein Feld, wo du diesen Text halt angeben musst, den du eingravieren lässt.
Das gehört Alex Finger weg oder so.
Genau, und ich hatte mir natürlich Also ich habe mir natürlich da was dabei gedacht, dachte mir, was macht Sinn? Ja, mein Name macht keinen Sinn. Weil was, ich meine, ich weiß, wie ich heiße. Was macht es für einen Sinn, wenn ich meinen Namen eingravieren lasse? Irgendwie so eine Botschaft wie so von wegen, das Leben ist schön. Ja, ist ganz nett, aber bringt mir nichts. Das Einzige, was mir wirklich was helfen würde, wäre, wenn ich meine Telefonnummer eingravieren lasse im Falle eines Verlustes. Also wenn ich den jetzt irgendwo verliere.
Nur der Nummer, nicht? Bitte rufen Sie.
Nur die Telefonnummer, aber man hatte nicht so viel Zeichen. Also es waren nicht super viel Zeichen. Und dann dachte ich mir, ist doch super, dann kann jemand, der den findet, ruft mich vielleicht an. Das ist eine größere Chance, als wenn nichts draufsteht.
Einfach zu sagen, hey du, ich habe dein iPod Touch, und dann, Pech.
Ey, und dann, oh Mann, ey, diese Geschichte. Und dann schreibt Richard, dann sage ich Richard, so Richard, da ist, da kommt dann ein Feld, weil er hat es bestellt. Und sagst du übers Telefon, was soll ich da eingehen? Dann sage ich zu dir, ich schicke dir den Text. Also ich schicke dir das zur Sicherheit per E-Mail, einfach damit kein Fehler passiert im Übertragen von Sprache.
Klingt
ich hätte plausibel. Dir jetzt auch meine Nummer auch durchgeben können. Aber ich
oder der Nummer, wo ich gerade bei dir angerufen hatte, um zu fragen, was du willst,
ja,
hätte ich auch notieren können.
Ja, ich war mir noch nicht ganz so sicher, was ich genau
so
haben wollte.
So blöd bin ich nicht.
War nicht ganz so sicher und habe gesagt, naja, ich schicke dir einfach das. Ich schicke es dir, dann sind wir safe, dann kannst du das Copy-Paste einfach reinmachen.
Das kann ich, glaube ich.
Und dann schick ich ihm das halt und tatsächlich... Irgendwie ein paar Tage später ist dieser iPod Touch da und ich gucke mir an und sage so, boah, geiles Gerät einfach so. Und will mir die Gravur auf der Rückseite angucken und drehe den iPod Touch rum und auf der Rückseite steht meine Telefonnummer drauf. Aber davor, vor der Telefonnummer, steht Text Doppelpunkt. Da steht einfach Text Doppelpunkt und dann meine Telefonnummer, weil ich den der E-Mail natürlich geschrieben habe. Hier mein Text Doppelpunkt.
Und ich habe das wörtlich komisch. Alex wollte das. Ich copy und paste, was er gesagt
hat. Du hast einfach copy paste und hast Text Doppelpunkt mit reinkopiert. Keine 2 Cent nachgedacht, einfach nur, ja, copy paste, fertig.
Ja, ey, Alex, ey,
ich meine, oh mein Gott,
ich wollte dir was Gutes tun und ich habe gedacht, wenn er das will, dann mache ich das.
Ey, ich habe so lachen müssen. Text, Doppelpunkt, meine Telefonnummer, ich. Das gibt's nicht. Oh. Ehrlich, seitdem muss ich da immer dran denken, wenn ich jetzt irgend so ein Gerät bestelle, irgend so ein Apple-Gerät und dann kommt wieder so, wollen Sie eine Gravur? Und ich immer so, nein, auf keinen Fall. Ich will keine Gravur. Nicht, dass da nochmal irgendwas Stranges drinsteht.
Okay.
So, das war die Geschichte über die Gravur. Also niemals jemand anderes eine Gravur eingeben lassen bei diesen Geräten. Herrlich. Wir hatten ja vorhin ein Thema. Man muss dazu sagen, wir waren essen vorher. Ne?
Genau. Ähnliche Mahlzeit. Ewig waren wir zusammen essen.
Und dann haben wir ein interessantes Thema gehabt und haben gesagt, das merken wir uns jetzt dann für die Aufnahme. Was war das? Ich habe es vergessen.
Keine Ahnung, wir haben gelabert über so viele verschiedene Sachen. Aber
hast du nicht jetzt vorhin in der Küche gesagt, als ich dir den leckeren Espresso, wie schmeckt der dir überhaupt?
Der ist weg.
Ist gut. Hast du dann nicht gesagt, ah ja, das, da können wir drüber labern dann? Ich habe es vergessen.
Träume.
Träume, das war's.
Weil Alex hat gesagt, dass er schläft so gut dass er nicht so viel träumt, wenn er schläft, oder er träumt gute Sachen. Und
also es ging vor allem erstmal los damit, dass, also ich kenne so viele Menschen, die sagen, sie schlafen so schlecht immer. Und ich kann das überhaupt nicht verstehen. Ich schlafe wirklich, also ich schlafe meistens richtig gut und ich genieße auch total diesen Moment, wenn man so im Halbschlaf einschläft und im Halbschlaf wieder aufwacht. So, das sind, finde ich, die schönsten Momente irgendwie.
Mhm.
Da nimmt man dann ja auch, erinnert man sich meistens oder oft noch an so Träume und Traumfragmente. Und das ist dann der Moment, wo man dann wieder zurück will und so sagt, oh nee, ich bin gerade geflogen oder irgendwie. Oder ich habe gerade auf einem Einhorn durch einen magischen Wald geritten oder irgendwie so. Möchte ich weitermachen? Und dann schafft man es meistens nicht.
Ja, und ich habe irgendwie das Fähigkeit schon immer wieder in einen Traum wieder einzusteigen. Aber das Problem ist, ob ich will oder nicht. Und es ist so, dass ich manchmal kann ich träumen und ich bin in einem guten, schönen Traum, so auf dem Drachen und fliege weg, whatever, und ich wach auf irgendeinen Grund. Da schaffe ich wieder, den Traum zu finden. Aber in letzter Zeit ist es sehr oft, dass ich in Träume finde und dann nimmt es irgendein Teil von diesem Traum und der wird dann eine kleine Sequenz und dann bin ich sogar in ein Groundhog Day-Schleife. Ich traume immer wieder der Sequenz, immer wieder der Sequenz, immer wieder. Und teilweise wache ich mich auf, weil ich in diese Sequenz und dann, oh shit, okay, like, hol was schnell zu trinken, geh auf Toilette, whatever, und dann denke, okay, Gottes Willen, nicht wieder in den scheiß Traum, wieder schlafe ich ein, bam, sofort wieder rein in den scheiß Traum mit dem gleichen Sequenz. Es passiert nicht immer, aber immer öfter. Und Alex hat dann behauptet, ja, hast du das recherchieren lassen? Oder so. Glaubst du wirklich, dass da gibt es einen Wissenschaftler draußen, das tatsächlich weiß, was ein Mensch träumt oder warum ein Mensch diese...
Ja.
Echt? Okay.
Aber es gibt ja auch die Traumdeutung irgendwie aus der Psychoanalyse. Gibt es ja die Traumdeutung auch? Also zum Beispiel, wenn du träumst, dass dir die Zähne ausfallen, ne?
Und du wächst auf und dich alle und du hast keine Zähne im Mund, dann hat wahrscheinlich deine Frau dir irgendeins gescheuert, weil du schnarchst oder so.
Das war aber dann kein Traum. Aber im Traum, wenn dir die Zähne ausfallen, das ist ja auch so ein Albtraum oft so, dann ist das ja schon so ein Indiz dafür, dass du so Kontrollverlustängste hast.
Okay.
Dass du Angst hast, irgendwo die Kontrolle zu verlieren. So. Das war zufällig, weiß ich das bei den Zähnen. Ich habe auch
okay, irgendwo nur, nur für den Punkt
rumliegen, fällt mir gerade ein.
Du hast einen Traum bekommen, ja. Weil das ist das Ding, wo ich sage, okay, Science, Wissenschaft, ja, da gibt es so viele Sachen, dass man beweisen kann. Ja? Mein Zweifel ist, ohne dass ich überhaupt was davon weiß, mein Zweifel ist, in dem, wo man träumt, tatsächlich ist es nicht nur eine Vermutung, ist es nicht nur eine, klar, mein Logik, wie könnte das aussagen, das ist wahrscheinlich der Verlust und das ist das und das ist. Wo ist the science? Where is the science in dreams?
Ich weiß nicht, ob das jetzt Pseudowissenschaft ist oder wie weit das wirklich erforscht ist, aber es ist schon so, dass man ja in der Psychotherapie ja auch ganz gerne das dann nachforscht, wo kommt das her? Und dann hat man da oft festgestellt, dass wenn man das analysiert hat, zum Beispiel Verlustängste, dann gingen da oft einher Träume über Zähne, die ausfallen. Und das ist irgendwann, gibt es ja eine Auffälligkeit. Also es gibt ja irgendwann, merkt man dann in der Wissenschaft so oder in der Psychoanalytik, dass man, ich habe besonders viele Menschen, die berichten ganz oft darüber, dass ihnen die Zähne ausfallen. Oder sagen wir mal, von 100 habe ich vielleicht 10, die das sagen. Und bei den 10 trifft vielleicht von 8 oder 6 zu, dass sie Verlustängste haben. Dann ist dann schon eine Korrelation vielleicht feststellbar. Also stelle ich mir vor. Keine Ahnung, ob das so in Wirklichkeit so passiert ist. Aber die Traumdeutung ist zumindest basierend auf der Psychoanalyse.
Okay, gut. Ich meine, deswegen habe ich gefragt. Ich meine, wir sitzen beide hier, sind keine Wissenschaftler. Ich meine, ich habe einen anderen Podcast gehört, vor ein paar Jahren. Da ist ein Sportler, Kapitän von einer englischen Mannschaft, Cricket-Mannschaft, und hat seine Träume erzählt. Und die hatten tatsächlich an dem Podcast, jetzt fällt mir ein, ein Träumanalyst oder ein Träumspezialist oder sowas in der Richtung. Weil der hat geträumt, dass er seine Gitarre gespielt hat und er hat immer wieder Angst, dass seine Gitarre dann die Strings an der Gitarre würden dann zu Spaghetti, weiche Spaghetti, dass er nicht spielen könnte. Hab keine Ahnung, was die Antwort war, aber dieser Traumspezialist hat dann alles Mögliche erzählt, was das eigentlich, ich denke, ich glaube, oder ich habe das Gefühl, ja, da kannst du auch in dem Zelt gehen, so wie früher, wo die Wahrsagerin sitzt da mit ihrem Crystal Ball, ja, du erzählst ihr was und die entscheiden, dass die auf sowas
kommen. Ja, bestimmt. Also weiß ich tatsächlich jetzt nicht so genau, aber ich hatte mal ein Traumdeutungsbuch und das war schon erschreckend. Sagt wieder die wissenschaftliche Seite in mir, das ist ja bei Astrologie auch der Fall, ne? Das passt auch immer alles irgendwie. Vielleicht
ja, aber ist es, ich meine, vielleicht sind wir total naiv und wir sitzen hier und da ist es eine Science da hinten und es ist bewiesen und da gibt es Leute, die sagen, hey, bumpf, Ich meine, mittlerweile stecken die Sachen auf deinen Kopf.
Schon und
ja, das ist auch ein Punkt. Du könntest es googeln, da, Alex.
Nee, weil das ist ja das Schöne, dass man heutzutage Traumdeutung, Wissenschaft. Vielleicht kommt ja was dabei raus. Die moderne Traumdeutung beruht auf den Forschungen Sigmund Freuds. Okay, hat sich schon erledigt.
In deinem Traum hast du deinen Vater, du willst mit deiner Mutter schlafen oder
ja,
sowas.
Ja, nee,
steht das alles da?
Ja, naja, halt, ja. Das ist eine psychoanalytische Theorie, dass Traumgeschehen als wichtige Informationsquelle über unbewusste Erlebensweisen des Menschen auffasst. Bla, Dings. Jetzt kann man über Sigmund Freud geteilter Meinung sein. Ich habe auch meiner Ausbildung mit ihm zu tun gehabt. Der ist schon ein ganz eigener Charakter gewesen, der, glaube ich, die größten psychologischen Probleme hatte
von allen.
Aber da werden wir jetzt gar nicht drauf eingehen, weil der klassisch ausgebildete Psychologe ist, mag vielleicht da anderer Meinung sein. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Dafür kennen wir uns zu wenig aus.
Hast du eine Wiederholungstraum? Ich habe eine.
Da muss ich tatsächlich überlegen. Manchmal träume ich über einen bestimmten Zeitraum immer wieder die gleiche Örtlichkeit.
Okay.
Also zum Beispiel, ich kann es jetzt nicht mehr konkret benennen, weil es dauert immer eine Zeit lang und dann träume ich das nicht mehr, dann ist es aber auch aus meinem Hirn verschwunden. Aber was ich noch weiß, ist, ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang geträumt über so eine Art, wie heißt denn das, wenn man so auf Skilager irgendwie wegfährt.
Also so, Skilager?
Ja, wo viele, wie so eine Art Herberge, so wie so ein Jugendherberge oder sowas.
Okay.
Irgendwie das hatte mal eine Zeit lang, so gefühlt ein paar Tage lang, war das immer wieder in meinem Traum da und dann ist es irgendwann plupp wieder weg. Und manchmal kommen nicht das wieder, aber dann kommt irgendwas anderes, ein anderer Ort und der bleibt wieder ein paar Tage, immerhin mit verschiedenen Trauminhalten, aber immer der Ort ist immer der gleiche.
Okay.
Und dann ist aber auch wieder weg. Also die verändern sich die Orte, aber sie bleiben dann meistens so 2-3 Nächte gefühlt.
Und okay.
Dann sind sie wieder weg.
Und jetzt, dass du das sagst, und dann ich erzähle dann meine, aber das bringt mir dann darauf, vielleicht jeder einzelne Mensch hat vielleicht eine psychologische Bedeutung zu, was die Traumen, das bedeutet irgendwas. Ich meine, meine ist eine Wiederholungstraum. Ist ziemlich blöd, stehe ich schön auf der ersten T-Box, mein Golfplatz. Und ich laufe hin, ich stecke den Ball hin, tier auf, mache ein bisschen Bewegung, will meinen Driver ausholen und den Ball schlagen und irgendwas passt nicht so. Ich stehe zurück von dem Ball, dann komme ich hin und plötzlich da ist ein Busch da. Und dann nehme ich den Ball auf, muss ich irgendwo anders. Und das geht und geht und geht und geht weiter, bis irgendwann einmal, da ist eine komplette Forest um mich rum quasi oder da ist eine Wand, eine Steinmauerwand, das jemand schnell hingebaut hat. Und dass ich einfach nicht ausholen kann und der Schlag machen.
Ah. Und spannend. Du kannst quasi die eigentliche Handlungsaktion nie durchführen, weil dich immer etwas davon abhält.
Genau.
Das ist ja
interessant. Und es ist immer nicht die gleiche Ort, so wie bei dir, aber es ist immer das Gleiche. Ich bin dabei, ich will gerade losschwingen, irgendwie kann ich nicht. Und dann das baut und baut und baut und baut bis am Ende, da ist null Chance, dass ich einfach schwinge.
Richard, gibt es in deinem Leben, also gibt es dort Momente, in denen du eigentlich würdest du ganz gerne ein bestimmtes Ziel verfolgen, du möchtest eigentlich etwas tun, aber irgendwie schaffst du es nicht, es hält dich immer was davon ab. Gibt es irgendetwas, wo du sagst so, eigentlich gibt es ein Ziel, da will ich eigentlich hin, ich sehe es auch vor mir, ich bin auch bereit quasi die Schritte zu gehen, aber irgendetwas bremst dich.
Natürlich habe ich mir das gefragt in meinem Leben, aber komme ich auf nichts.
Oh, schade.
Das ist genau der Punkt.
Das wäre jetzt geil gewesen.
Ja, so, klar.
Veröffentlichung.
Ey, da ist es, na? Das ist genau der Punkt. Das ist so, wo ich sage, ey, was soll denn Scheiß? Aber ja, und dann, klar, ich habe mich auch neulich irgendwann mal, keine Ahnung, neulich sage ich immer, aber da mit anderen Leuten gesprochen, genau über das. Und einer hat diese, wie heißt das, wiederholende Traum oder wiederkehrende Traum, anscheinend viele Leute haben genau verschiedene und es ist immer dann das Gleiche, aber nur eine. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, wer zwei verschiedene hat.
Mhm. Okay.
Was sagt uns das?
Komisch. Ich habe ja eine, jetzt, mir fällt gerade ein, ne, zum Thema Traum. Ich habe gerade ein Déjà-vu, weil ich mir dachte, ich hatte dir das schon mal erzählt. Aber kannst du dir mal sagen, wenn ich dir schon erzählt habe, dann erzähle ich es dir jetzt nochmal, weil vielleicht haben das andere ja nicht mitbekommen bei unserem Podcast. Ich hatte mal den Gedanken, was ist denn, wenn Träume quasi nur die Probe sind für das, was noch kommt? Also was ist, nee, also ist jetzt falsch ausgedrückt, weil ich meine es eigentlich so, was ist, wenn die, was, umgekehrt, was ist, wenn die Träume ein Einblick sind in das, was noch kommt und unser Leben die Probe sind für das, was noch kommt? Was ist, wenn diese Träume, von denen wir immer sagen, es sind so, naja, wir haben hier unser Leben und dann träumen wir. Und dieses Träumen ist irgendwie skurril und abgefahren, aber es ist ja nicht unser Leben, es ist ja nicht das Echte. Was ist denn, wenn es umgekehrt ist? Was ist denn, wenn die Träume der Moment sind, in dem wir kurz eintauchen in dem, was eigentlich echt ist, und unser Leben, was wir jetzt tun, ist nur die Probe dafür, was dann kommt? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich weiß, wenn, was du meinst.
Was ist, wenn die in den Träumen zum Beispiel, kannst dann, du dir doch, kann man sich doch das so herbauen, dass man auch sich Sachen vorstellt, ne? In einem Traum, wenn du zum Beispiel luzides Träumen, also kennst du luzides? Oh, das ist ein interessantes Thema. Luzides Träumen. Kennst du das? Weißt du, was das ist?
Lucid, was ist? Lucid. Lucid, also in Englisch, lucid dreaming, genau. If you are lucid, ja, ja.
Also luzides Träumen heißt Wachträumen, ja. Tagträumen, ja. Quasi. Wobei Tagträumen ist eigentlich nicht ganz richtig, man denkt so irgendwie, man ist so am Tag unterwegs. Es heißt eigentlich, dass du dir deines Traumes bewusst bist, du weißt im Traum, dass du träumst.
Ja.
Und da weil du das weißt, bist du quasi, wachst du quasi davon auf, ohne aus dem Traum aufzuwachen, aber dein Bewusstsein wird plötzlich bewusst, du weißt, oh Mist, ich träume gerade und ich bin aber trotzdem noch im Traum. Also du bleibst im Traum,
ist mir
du siehst das, die Umgebung,
das kenne ich,
in der du gerade bist und weißt so, hey, ich bin gerade im Traum. Das ist ja irre. Du siehst da 3 Sonnen am Himmel, weil du das gerade geträumt hast zum Beispiel, oder Bäume, die fliegen oder irgendwie, was du auch immer geträumt hast. Du bist dir dessen bewusst, dass du träumst. Ab dem Moment, wo du dir dessen bewusst bist, kannst du diesen Traum aktiv beeinflussen. Du kannst ab diesem Moment, wenn du nicht aufwachst aus Versehen oder wieder ins Unbewusste zurückrutschst, wenn du das schaffst, da zu bleiben, da gibt es geile Übungen dafür, tatsächlich Übungen. Es gibt Menschen, die schaffen es, jede Nacht bewusst zu träumen.
Zu träumen, okay.
Und wenn du es schaffst, dass du dir dessen bewusst bleibst, dann kannst du jeden Moment verändern. Dann kannst du einfach sagen, ich möchte, dass jetzt keine 3 Sonnen mehr da sind, sondern nur 2. Ich möchte, dass die Bäume jetzt auch noch Lieder singen. Und ich möchte mit den Bäumen fliegen. Und alles das wird dann zur Realität, wenn du es schaffst, im Traum zu bleiben und dir dessen bewusst zu bleiben. Boah, das ist so geil. Es gibt Trainingsmethoden, wie man das machen kann. Es gibt ganze Bücher darüber. Ich habe das mal gemacht. Ich habe das mal geschafft. Also ich habe es auch mehrmals geschafft, mir im Traum bewusst zu werden, dass ich träume. Es ist wie Magie. Es ist absolut wie Magie.
Ich habe es tatsächlich geschafft, dass ich, oder ich weiß, ich bin im Schlaf, ich traume, ich weiß, dass ich träume was und habe mit mir quasi selber kommuniziert. Aber ich habe nie versucht, mein eigener Regie zu sein in dem Traum, wo ich dann lucid bin und weiß, ich bin in einem Traum. Ja. Das ist mir noch nie eingefallen, um zu versuchen, das irgendwie. Ich habe es einfach, ist es mir bewusst, ich bin im Schlaf, aber ich weiß, dass ich traum. Hey Rich, du träumst, schauen wir mal, was passiert. Aber ich habe es noch nie gesagt, steuer, was passiert.
Ja, das hatte ich vorher auch nicht. Ich hatte den Moment auch immer, dass man sich bewusst ist, ich träume jetzt gerade, und man lässt einfach weiterlaufen den Film und schaut ihn wie so aus einer Distanz an, im Traum.
Innerhalb
des Traums, aber genau. Ein bisschen wie so aus einer Distanz an.
Ja.
Und denkt sich dabei, ach geil, was hier passiert, aber ich weiß ja, ich träume. Ich weiß, dass das nur ein Traum ist, aber es ist interessant, was hier passiert. Bis ich das mal gelesen habe, dass man das bewusst steuern kann, dass du, wenn du diesen Moment erreicht hast, kannst du deinen Traum steuern wie einen fucking Film. Das ist so abartig genial und magisch. Das kann man sich nicht vorstellen.
Wow.
Und was ist, wenn dieser Zustand vielleicht der eigentlich normale Zustand ist, den wir irgendwann mal wieder haben oder wieder erreichen, lass es tot mit dem Tod sein oder sonst irgendwie. Und das Leben ist nur ein moralischer Rehearsal, eine Probe. Und zwar vielleicht auf einer moralischen Ebene. Menschen, die irgendwie scheiße sind, ne, und die so sich scheiße verhalten in der Probe, vielleicht kriegen die einfach auch nicht die Möglichkeiten dann. Ich kann dir das nicht beschreiben. Ich meine, ich hatte einfach diesen Moment mal, wo ich mir gedacht habe, was ist denn, wenn dieses Leben, was wir als echt bezeichnen, gar nicht, also wenn das eigentlich der Traum ist.
Ich glaube schon.
So ein bisschen Matrix-mäßig?
Bisschen Matrix-mäßig und ein bisschen so. Ich glaube jetzt, gerade weil du das gesagt hast, ich höre das erste Mal, ich verarbeite das in meine Gedanken, mein Gefühl sofort ist, ja, stell mir vor, wenn, aber ich glaube es überhaupt nicht, dass es so ist. Das ist was da rauskommt. Aber und aus dem Grund, dass, hey, da gibt es echt, wie viele Abende, wenn du überhaupt nicht träumst. Ja, ich meine, die Träume sind so wenig in so Vergleich, was wir täglich in der Probe dann eigentlich, weißt du, was ich meine? Und dann, warum das Realität wird dann so wenig sein. So.
Oder was wäre, wenn die Träume der Moment sind, in dem die Simulation nicht läuft? Ist ja immer die ist ja diese Frage, das wäre jetzt die Frage so, es gibt ja die Theorie, dass alles, unser Leben nur eine große Simulation ist.
Ja, ja.
Warte mal, da habe ich doch irgendwo eine Aufzeichnung. Ja, hier. Leben wir in einer Simulation. Ich habe gewusst, dass das irgendwann mal noch zum Einsatz kommt.
Ja, wunderbar.
Und zwar, ganz interessant, also quasi so, es gibt ja durchaus Denker, vor allem Elon Musk ist damit ja bekannt jetzt geworden durch diese Aussage oder diese Simulationstheorie ist durch ihn jetzt ein bisschen in die Öffentlichkeit geraten, dass er gesagt hat, könnte sehr wahrscheinlich sein, dass wir in einer Simulation leben. Genauer gesagt hat er sogar die Chance, dass wir in einer Simulation leben, meinte er mal, die ist auf, es ist quasi 1 zu 1 Milliarde ist die Chance, dass wir in einer Simulation leben. Und sagt uns das erstmal nichts aus, ne? Aber was heißt denn das? Also was, wenn jetzt noch niemand was davon gehört hat, was heißt denn in einer Simulation leben? Also wenn quasi wenn das gar nicht echt ist, sondern dass das alles nur von jemandem simuliert ist.
Ja.
Man muss sich vielleicht als Beispiel, man müsste sich einfach mal die neueste Unreal Engine anschauen. Also alle Blätter quasi und jeder Strohhalm und jeder Grashalm wird da simuliert. Das ist nicht, sind nicht einfach nur so mehr so Blöcke, die so, sondern jedes einzelne Faser und jeder einzelne Halm wird da quasi simuliert und nachgebaut. Und deswegen wirkt es immer realistischer.
Mhm.
Das heißt, Licht, was einfällt, verhält sich auch so mit Schatten genauso, weil man es genau nachprüfen kann. Also,
es ist Wahnsinn, aber es ist immer noch eine Grafik.
Ja, ja, aber das ist das, was wir machen können.
Also, so, stell mir vor, was jemand wäre.
Stell dir mal uns in 1000 Jahren vor. Stell dir mal vor, was die machen in 1000 Jahren. Also, Wir können quasi jetzt Staubpartikel simulieren, Lichteinfall mit Sandkörner, einzelne Grashalme, die sich im Wind bewegen. Und das machen wir jetzt. Ich rede eben nicht jetzt irgendwie, also das ist schon völlig crazy. Aber wenn ich jetzt mal noch 1000 Jahre draufrechne, 5000, 10.000 Jahre, wenn es uns noch gibt, aber wie schaut denn die Grafik aus, die wir in 10.000 Jahren? Ich glaube, es gibt keinen Unterschied mehr zur Realität. Rein visuell.
Mhm.
Rein visuell, glaube ich, gibt es keinen Unterschied mehr. Und die Idee ist jetzt nämlich, wenn es jemand schaffen würde, quasi, also stell dir mal uns vor in 100.000 Jahren oder in 2 Millionen Jahren, und es würde dann jemand dort eine Simulation laufen lassen, würde sich sagen, ich baue mal die Erde, wie sie vor 2 Millionen Jahren war. Als Beispiel.
Mhm.
Und würde das durchsimulieren. Mhm. Und würde es schaffen, jedes einzelne Atom einfach zu simulieren.
Mhm.
Dann würde es keinen Unterschied mehr geben zwischen unserem gefühlten echten Leben und einem simulierten Leben.
Mhm.
Und das ist der springende Punkt dabei, dass wir diese Abstraktionsfähigkeit haben wir fast nicht, dass wir so weit in die Zukunft denken können, dass sowas sein könnte. Weil dann könnte man jedes einzelne Gehirn ja auch simulieren. Das heißt, dein Gehirn wäre simuliert und mein Gehirn wär nur eine Simulation. Ja. Im Endeffekt wäre es völlig egal, es wäre einfach halt Leben. Ja? Weil es gäbe ja keinen Unterschied mehr. Aber wie abgefahren diese Vorstellung, dass wir vielleicht mit dem, was wir wahrnehmen, nichts anderes sind als eine Simulation, die irgendwo läuft. Und das Geniale ist ja, weil es gab jetzt Wissenschaftler, die haben das versucht nachzurechnen, so ein bisschen. Weil wie wahrscheinlich ist sowas? Und dann haben die gerechnet und dann haben die, warte mal, wie heißen diese Wissenschaftler? Franzosen sind es. Kann ich eh nicht aussprechen den Namen. Es waren jedenfalls zwei Franzosen.
François Jean-Pierre.
Alexandre Bibeux de Lisle und Gilles Brassard von der Universität Montreal.
Die zwei, ja.
Klar. Ja, die zwei, klar, ne? Kennt man. Und die haben quasi gesagt, es wäre extrem aufwendig, die Umwelt bis ins kleinste mikroskopische Niveau zu simulieren. Ist ja logisch. Du müsstest ja, also alles, was mikroskopisch wahrnehmbar ist, müsstest du simulieren können. Und alles das, wenn gleichzeitig laufen würde, dann würde das extrem viel Rechenleistung und Energie verbrauchen.
Genau, und das ist und das Einzige ist, und du darfst das nie ausschalten.
Aber jetzt pass mal auf, was ist denn, wenn
und das, schlafen gehen, der
Erfinder. Was ist denn, wenn das immer nur läuft? Wenn wir gerade irgendwo hingucken. Verstehst du? Wenn in Videospielen, also vor allem in älteren Videospielen, das macht man heutzutage eigentlich auch noch so, wenn dein Charakter irgendwie so läuft, ne, so aus der One-Person-View so raus, ne?
Ja.
Dann siehst du von mir aus den Wald, durch den du läufst, in einem bestimmten Winkel deiner Augen. Siehst du, der Monitor zeigt dir irgendwie, du läufst nach Norden.
Ja.
Und jetzt ist der Witz dabei, dass in der Programmierung solcher Spiele wird nur der Bereich quasi gerendert. Alles andere ist mehr oder weniger schwarz.
Für eine Person, wer eine spielt in dem Moment, weil du beherrschst dein Avatar, das du benutzt in dem Moment, so aus deinem Blick. Ja? Ist für eine.
Aber wenn du jetzt auf mehrere Personen triffst, dann sieht jeder aus seiner Sicht immer nur diesen Bereich. Aber für denjenigen selber ist hinter ihm alles quasi nicht vorhanden, sondern er sieht immer nur das, wo sein Auge gerade hingeht.
Ja, ja.
Also braucht man, und das macht man deswegen, um Kapazität zu sparen, braucht man von der Rechenleistung her, braucht man ja nicht rendern oder nicht berechnen, was hinter mir ist, wenn ich das eh nicht sehen kann. Sondern ich muss nur das berechnen, was vor mir ist, was ich sehen kann. Und wenn ich mich drehe, dann dreht sich diese Berechnung mit. Dann dreht sich quasi das, drehe ich mich um 90 Grad, dann sehe ich den anderen 90 Grad, aber hinter mir sind wieder 90 Grad weniger mehr weg.
Aber wenn ich im Auto sitze und in meinen Spiegel gucke, dann sehe ich was hinter mir.
Ja, aber doch auch nur die Reflexion dessen, was berechnet wird, was da hinten sein könnte. Das ist ja nicht wirklich dahinter. Verstehst du?
Ach so, ich kann einfach an die Bremse und der Auto haut nicht mehr nicht hinten rein.
Ja, doch natürlich, in dem Moment muss es ja diesen Impact-Berechnung auch geben. Aber ich finde das total, weil das haben die nämlich auch gesagt.
Es ist total interessant.
Die haben nämlich auch gesagt, es wäre rein theoretisch möglich, immer nur den Bereich zu simulieren, der gerade relevant ist. Wenn ich in ein Mikroskop gucke, dann brauche ich erst dann die roten Blutzellen simulieren, wenn jemand wirklich hinschaut. Wenn jemand nicht hinschaut, brauche ich sie auch nicht simulieren. Was witzigerweise ja übereingeht mit der Quantentheorie, die ja auch sagt, erst in dem Moment, wo wir es messen, ist der Zustand klar.
Ja,
aber das ist
crazy.
Aber es würde irgendwie...
Der Quantum ist crazy, das andere ist ja, wie soll ich sagen? Klar, stell mir vor, wenn es tatsächlich nur eine Simulation war. Stell mir vor, was für eine Kapazität und Möglichkeit, dass vielleicht in 1000 Jahren, was unsere Anführungszeichen Realität ermöglichen werden, sodass es nur eine Simulation wäre. Wahnsinn.
Ja, aber du hast recht, was passiert, wenn man es ausschaltet? Das kann natürlich passieren, wenn wir in einer Simulation leben.
Das ist, was ich meine. Ich meine, was macht die meisten Leute? Die speichern es und machen es irgendwann mal aus.
Aber das Spannende wäre ja, das Spannende ist gar nicht, das Spannende ist tatsächlich, also angenommen, wir können es nie rausfinden, ob wir in einer Simulation leben. Geht nicht. Aber angenommen, wir würden es rausfinden können, dann wäre eigentlich ab dem Moment nur die Frage, warum und wer.
Genau.
Ja? Wer simuliert uns?
Ja.
Das heißt, also wir wären ja in der Betrachtung unseres Universums, von dem wir jetzt schon ausgehen, boah, ist ja riesig groß, auf einmal wüssten wir, puff, es spielt gar keine Rolle, weil außerhalb der Simulation würde es das Gleiche mindestens nochmal so gehen.
Das muss, weil ich meine, einer alleine schafft nicht, was wir 7,5 Milliarden geschafft haben und in 1000 Jahren, bevor wir da, glaubst du, dass einer alleine kann das erreichen, die Simulation zu machen? Das muss dann noch ein viel weitere Dimensionen geben, um dass einer diese Simulation machen könnte oder spielen könnte.
Also letztendlich spielt es natürlich fürs Leben, wie gesagt, keine Rolle, ob wir simuliert sind oder nicht, weil es würde ja trotzdem alles nach den gleichen Regeln laufen. Die Frage ist nur, die Frage wäre schon eher so eine philosophische Frage, warum wäre es spannend, es zu wissen, dass wir in einer Simulation leben? Und müssen wir das überhaupt wissen? Und was könnte uns jemals darauf bringen, dass wir rausfinden, dass es so ist?
Willst du rausfinden? Würdest du gerne rausfinden?
Ja.
Ja, und ich nicht. Im Moment, so wie ich jetzt hier sitzt, erst einmal konfrontiert mir die Frage.
Oh, ich würde das so gerne rausfinden. Allein die Vorstellung, sich vorzustellen, warum und wer und wieso und wie ist dann das echte Leben? Und ist das echte Leben auch nur eine Simulation? Sind wir eine Simulation in einer Simulation? Was übrigens total interessant ist.
Ja, aber Moment, geh ganz kurz zurück, bevor du zu deinem nächsten interessanten Punkt. Wie ist das echte Leben?
Ja, meine ich ja.
Ja, genau.
Woher willst
aber
du wissen?
Woher, du gehst davon aus, dass das dann ein echtes Leben ist. Das echte Leben ist das, was du lebst, weil du nur eine Simulation bist. Du bist kein echtes von der Leben, wer diese Simulation kreiert hast. Du bist einfach in die Simulation.
Genau, für dich ist das dein echtes Leben. Die Simulation ist für dich dein echtes Leben. Ja, logisch.
So, und wenn du fragst, was ist das echte? Nein, das ist.
Was ist das außerhalb der Simulation? Wie sieht dieses Leben aus?
Das ist dann natürlich anders, aber das bringt mir dann weiter zu, was für ein anderes Leben ist da draußen in die Milliarden von Sterne, dass da draußen, da gibt es welche, die würde ich gerne wissen.
Und jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Punkt, was diese Simulationstheorie betrifft. Die Wissenschaftler sagen nämlich tatsächlich, die Tatsache, dass wir bisher keine Hinweise auf extraterrestrische Zivilisationen detektiert haben, könnte das überzeugendste Argument dafür sein, dass wir in einer Simulation leben. Weil wenn du Jahrmillionen Entwicklung an Zivilisation hernimmst und vergleichst sie mit der Geschwindigkeit unserer kurzen Spanne, unseres Wimpernschlags, dann müsste rein theoretisch das Universum voll sein mit anderen Lebensformen, die ultra hoch weit entwickelt sind und schon alle jeden Punkt des möglichen Universums auch bereits besucht und aktiv erforscht haben. Das ist diese Vervielfältigungstheorie, ne, exponentielles Wachstum.
Genau, aber ich finde, es ist so groß, dass die vielleicht noch nicht jede Ecke gesehen haben, aber weil es so groß ist, da sind welche, dass da draußen in andere Ecken sind, aber haben es noch nicht alle Ecken entdeckt. Das wird für mich a bit too much of a stretch to the theory.
Viel spannender finde ich natürlich da diesen Gedanken, dass wir schon längst entdeckt wurden und man sich einfach nur ganz absichtlich zurückhält. Das ist so ein bisschen wie beim Ameisenhaufen. Ich meine, wissen die Ameisen, dass wir sie beobachten, wenn wir sie beobachten? Vielleicht nicht. Die wissen einfach nur, dass sie da sind. Vielleicht haben wir noch nicht diesen Stand erreicht der Zivilisation, des Fortschritts, dass man sich uns offenbart. Vielleicht sind wir einfach noch zu primitiv. Das ist ja der klassische Gedanke von allen Science-Fiction-Serien.
Ja, letztendlich. Klar, ich habe auch, ich weiß nicht, ob das dann, war das Lazar oder war das ein anderer, wo die einfach erklärt haben, oder Theorie ist, wenn andere Zivilisationen in der Galaxie gibt, die brauchen so weit advanced sein als wir auf die Erde, so dass die das machen können. Und was ist dann die größte Gefahr für denen? Ist, dass jemand anders nimmt, was die haben oder will, was die haben, so das allererste, was die tun würde, ist, das andere vernichten. Einer gewinnt, der Stärkere. Und deswegen ist keine tatsächlich bei uns entdeckt, weil wir existieren noch. Weil wenn einer uns gefunden hätte, wir würden wahrscheinlich nicht existieren, weil die einfach zu mächtig wären. Dass das einfach eine eingebautes Kondition ist, ey, du musst überleben und die Gefahr ist, dass jemand da draußen, und wenn du sagst, oh, die haben die Erde gesehen, haben gesagt, ach, die Fuscher da unten, die können uns nichts tun. Die haben es gerade erst gelernt, wie die eine Rakete in den Himmel schicken und wieder landen. Aber die sind keine Gefahr für uns.
Ja, ich habe ein bisschen ein Problem mit diesem Gedanken, weil wir gehen da von unserem Verhalten aus, das Verhalten, was wir als Zivilisationen bereits durchgemacht haben, was mit Krieg und Eroberung natürlich hauptsächlich zu tun hat. Gehen wir so ein bisschen davon aus,
Von den Menschen, von auch von Tiere, von den...
Genau, aber dieses Konzept, das ist so, wir gehen davon aus, dass dieses Konzept einfach dann, wenn wir es auf Millionen Jahre stretchen, ausdehnen in technologische Zivilisationen hinein, dass sich das nie verändern wird. Und ich bin eher der Meinung, dass wenn wir uns tatsächlich nicht verändern oder wenn sich alles Leben nicht verändert, dann wird es nie diesen bestimmten Punkt erreichen, über irgendwas hinauszukommen. Dann wird sich das Leben immer ab irgendeinem bestimmten Punkt wieder resetten, durch eine apokalyptische Zerstörung oder whatever.
Zerstörung oder die Erde.
Oder eine Eigenzerstörung oder sonst irgendwas.
Und dann geht es wieder
von vorne an. Ja, gibt's ja auch die schönen Theorien, dass wir mehrere Zyklen bereits hatten und unsere gängige Meinung von wegen, wir sind einfach jetzt so und so alt und vor uns gab es damals eine Epoche, da haben
die Dinosaurier gelebt und sonst was. Glaube ich auch sehr möglich, wenn ich die Verhalten von Menschen sehe und ich wie die Erde sich einfach immer wieder wehrt, Nature wehrt sich immer wieder.
Das ist auf jeden Fall ein nachvollziehbarer großer Filter, so heißen die ja, der großen Filter, Great Filter, so was diese Theorie anbelangt, warum sehen wir niemand anderen, dass alle gar nicht so weit kommen. Also es kommt niemand so weit in seiner Entwicklung, weil man sich einfach frühzeitig kaputt macht. Entweder Nachbarn gegenseitig oder man sich selbst oder wie auch immer. Ich glaube, also ich kann mir das nicht vorstellen, weil in unserer Entwicklung, wenn du jetzt mal nur uns hernimmst von, naja, wohl Quatsch, das ist eigentlich Käse, was ich gerade sage. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, waren wir nicht irgendwann schon mal gewalttätiger und barbarischer und vielleicht auch
uncivilized?
Ja, waren wir es nicht einfach auch schon noch unzivilisierter? Sind wir jetzt nicht auf dem Weg der höheren Zivilisation, dass wir viel mehr verstehen auch, dass Kriege und Zerstörung scheiße ist? Wir tun es zwar trotzdem noch, aber wir haben es vielleicht noch mehr verinnerlicht, dass das nicht sein darf eigentlich? Oder war das schon immer so? Ja. Also können wir nicht anders? Oder gibt es eine leichte positive Entwicklung? Das ist die Frage. Wenn es die gibt, dann wird es die wenn wir uns jetzt wieder ausdehnen in eine Million Jahre und uns sollte uns von mir aus in 100.000 Jahren, sagen wir 100.000 nur, immer noch geben, und wir hätten die entsprechende technologische Entwicklung weiterführen können, würden wir dann nicht automatisch in 100.000 Jahren schon an einem Punkt sein, wo wir zum Beispiel, und das finde ich, das ist der springende Punkt für mein Argument, wo wir dann nicht auch an einem Punkt sind, wo wir zum Beispiel Fusionsenergie geschaffen haben, wo wir unendliche Energiequellen erschaffen haben. Was der Hauptfaktor ist für Kriege, sind eigentlich natürlich immer Ressourcen. Mhm. Und sind wir dann nicht an einem Punkt vielleicht auch, wo wir es geschafft haben, wo Ressourcen nicht mehr die ausschlaggebende Rolle spielen, weil wir es verstanden und geschafft haben,
Ressourcen zu haben, so dass jede von dieser
Energie unendlich, es gibt kein Not mehr, dass man,
ja.
Wenn wir davon ausgehen, dann, verstehst du, dann muss es Zivilisationen geben, die so weit sind, dass sie einfach alles schon auch gesehen hätten, bevölkert hätten. Wenn wir von dieser Panspermia-Idee ausgehen.
Fucking Universe, Alex. Es ist echt ein richtig großer Universe. Ich meine, wenn du denkst, alleine der Andromeda-Galaxy und die Milky Way. Ja, wir rasen aufeinander zusammen auf, was weiß ich, 200.000 Kilometer pro Stunde oder pro Minute. Und in 4,5 Milliarden Jahren wird diese zwei Galaxien kollabieren. Das sind nur unsere zwei Galaxien von. Es ist schon ein wenig größer als Lauf, ne?
Das ist klar. Aber ich rede ja auch nicht von davon, dass wir dann mit einfach nur größeren Raketen weiterhin fliegen, sondern die Technologie in 100.000 Jahren oder in 1 Million Jahre hat nichts im Ansatz damit zu tun, was wir heutzutage haben. Nichts. Weil das, du kannst dir die Abstraktion, kannst dir hernehmen, dass die Technologie, sagen wir mal 1900 oder nehmen wir 1870, nichts mit dem zu tun hatte, was wir heute damit zu tun haben. Also Schritt ist so groß.
Und das ist klar, der Schritt ist so groß, wenn wir 100 Jahre zurückgehen und was wir entwickelt haben in die letzten 100 Jahren und so weiter. Aber wenn wir reden von Energie, im Moment sind wir verbunden mit nur der Energie, was unsere Erde herstellt. Ja? So, der Schritt muss dann natürlich in eine Energieform, dass man, wie heißt dieses?
Kardashian Scale.
Ja, genau. Ja. Wurde dann so, okay. Aber wir gehen davon aus, dass Technologie das ermöglichen kann. Ich finde es geil und ich finde es wahrscheinlich möglich, aber dann sitze ich da und sage, okay, Moment, wo soll es dann hergebracht? Und wo soll es dann erfunden oder hergebracht, dass du auch der Moment, dass du die Erde verlässt,
ich muss nur gerade lachen.
Moment, irgendwo weit gehst und du hast diese Energie immer noch in so einer Ressourcen, dass du wieder zurückkommen kannst oder noch Millionen von...
Das ist
der Moment, wo ich sage, Technologie hin und her, gibt's die Ressourcen auf unserer Erde, dass das ermöglichen kann, dass in die Zukunft, egal was du entwickelst, dass du diesen Planet verlassen kannst und so weit weggehen kannst, mit genug Ressourcen, dass du auch zurückkommen kannst oder zu jeder Ecke von jeder 100 Millionen, Billionen von Kilometern da draußen. Das ist, wo ich zweifle, dass Technologie dahin kommt.
Also zum einen, ich muss mich kurz korrigieren, das ist natürlich nicht Kardashian.
Kardashian sind diesen blöden sind Familie, wer genau, da irgendwie...
Sondern die Kardashev-Scale ist es. Und genau, falls jemand nicht weiß, was das heißt, es gibt so verschiedene Kategorien, Typ 1, Typ 2 und Typ 3. Und...
Was sind die, Alex? Komm, wir sind gespannt. Was sind die Typ 1, 2, 3?
Ich kann es dir nicht sagen, das ist mir zu wissenschaftlich hier. Also Typ 1 Zivilisation kann die Energie die Energie verwenden, die da ist, um den Heimatplaneten quasi zu verlassen. So. Das ist so die Typ, da befinden wir uns quasi, in der Typ 1 Skala.
Ja.
Und die Typ 2 Skala kann quasi die Energie der Sonne, der eigenen Sonne, komplett verwenden. Und die Typ-3-Skala der ganzen Galaxie.
Ey. Stell mal vor. Ja. Ey,
Ja, also,
wo sind die denn?
Da ist alles möglich. Ich dachte, wenn es soweit ist,
ist es. Ja, es ist alles möglich in der Theorie, es ist alles möglich in den Gedanken vorhin, und es ist auch so, aber.
Vor allem beim Essen haben wir doch drüber gesprochen, dass wir ja jetzt wissen, dass da jetzt, dass es also Flugobjekte gibt, mit denen wir uns intensivst gerade beschäftigen. Also nicht wir beide auch, aber
beide auch,
vor allem mittlerweile auch die Regierungen, gerade die amerikanische Regierung geht ja gerade durch die Medien, beschäftigen sie intensiv mit den Dingen, die da draußen sind, die sie nicht erklären können. Ja, lange Zeit wurde da ja gar nichts und wurde ein bisschen belächelt einfach. Also. Aber so mittlerweile haben es diese Sachen in die Mainstream-Medien geschafft und dadurch eine große Aufmerksamkeit generiert. Und jetzt ernsthaft beschäftigt, sie will die amerikanische Regierung, vor allem das Militär, wissen, was ist da verdammt nochmal in unserem Luftraum, was wir uns nicht erklären können. Und das ist dieser spannende Nebensatz. Die wissen, dass da etwas ist, was sie sich nicht erklären können, bis jetzt nicht erklären können.
Okay, ja, aber vielleicht als Beispiel, weil klar, wir haben darüber gesprochen, zwei amerikanische Fighter Jets waren in die Luft und haben mit ihren neuesten Technologie diese, wir nennen es UFO, Unidentified Flying Object, erkannt. Und jetzt ist es so, dass die Pentagon zugestimmt haben, was diese vier Piloten oder diese zwei Piloten mit ihren zwei Mitflieger gefilmt haben und bestätigt haben. Das ist wahr, das ist eine echte Verfilmung. Die vier Jungs haben die gesehen und die Pentagon gibt mir zu, die sind da, aber wir haben keine Ahnung, was die sind.
Genau.
Ja? Okay. Und ist das die erste Mal, dass die zugegeben haben, dass wir einen sogenannten, wir nennen die UFOs, vielleicht ist es whatever it is, wissen wir, wie groß die waren?
Ja, weiß man auch. Also,
weil auf dem Video sieht man, ich habe das
20
Video
20 Meter damals. Ist immer die Rede von 20 Metern, aber...
20 Meter?
Ja.
Ja, okay, 20 Meter lang, aber Breite oder so, ich meine, ist das... Weil ich habe die nur auf...
Breite.
Als die auf die Nachrichten kamen, irgendwann letztes Jahr, vorletztes Jahr, haben die Pentagon das geoutet und so. Und du schaust es auf den Nachrichten und die schauen ganz klein aus. Natürlich, wie weit weg waren die von die Fighter Jets und so weiter. Aber die sind groß. Aber die haben eine Geschwindigkeit drauf, dass man nur vorstellen kann mit Hyperspeed, Lightspeed von irgendwas von Star Wars, was nichts auf die Erde können, in dieser Geschwindigkeit sich bewegen oder seine Direction ändern in die Luft.
Genau.
Ja?
Die ändern quasi abrupt ihre Richtung, 90 Grad Winkel teilweise mit 20.000 Meilen pro Stunde.
20.000 Meilen
pro Stunde, ja. Ja. Was also völlig absurd ist, was darauf schließen lässt, dass die auch nicht besetzt sind. Oder das eine Technologie ist, die völlig jenseits unserer physikalischen Vorstellungskräfte sind.
Und man geht jetzt dazu. Die haben auch kein Chemtrail oder kein Feuer, was hinten rausschießt oder irgendwas, was es sehen würde, dass das propelled ist bei irgendeiner Energie. Energie wird woanders hergebracht.
Bei jedem unserer heutigen, also unserer Antriebstechnik, da sehen wir einfach, dass natürlich durch Verbrennung wird Hitze generiert und dann sehen wir diese schönen Streifen, die bei diesen Flugzeugen auch so hinten rauskommen. Und die kann man in Wärmebildkameras natürlich perfekt sehen. Es gibt keinerlei dieser Zeichen und deshalb auch keine klassische Antriebstechnik.
Okay, so, die sind bewiesen von der Pentagon, die sind da und so. Scheiß auf die Pentagon.
Ja?
Ja? Was glaubst du und was willst du glauben?
Was das ist? Ja. Das sind Drohnen.
Drohnen?
Ja.
Von wo? Ja,
das ist die Frage.
Okay, so.
Und nicht irdischen Ursprungs.
Nicht irdischer Ursprung, eine Drohne, so eventuell glaubst du, dass die sind Drohnen geschickt von irgendwo anders hier, zu checken, was der Planet hier macht, gibt, tut oder was.
Oder das Ganze, oder die waren sehr lang schon da, nämlich zum Beispiel in den Ozeanen, haben sich dort quasi lange Zeit versteckt oder wir haben es einfach nicht bemerkt und jetzt haben wir vielleicht die Technologien, dass wir es bemerkt haben.
So, die hätten länger hier rumgehen können und wir haben sie einfach nicht bemerkt und jetzt war...
Vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sind die schon, vielleicht gibt es die schon seit 20.000 Jahren aus irgendwelchen Gründen und warten da oder haben gewartet. Vielleicht zeigen die sich jetzt absichtlich, vielleicht ist es, Zufall kann es nicht sein, weil es ist nämlich relativ einfach. Entweder das ist, entweder diese Maschinen, nennen wir es mal Maschinen. Also ich glaube nicht, dass das besetzt, dass das mit biologischer,
du glaubst nicht, dass die besetzt war biologischer mit biologischer Lebensform. Echt? Okay, nee, okay.
Weil aus dem Grund, weil dies von all dem, was wir kennen an Physik, würde kein biologischer Körper diese Manöver überleben können. Also quasi die Materie innerhalb dieses Objekts ist entweder völlig unberührt von physikalischen Begebenheiten, dann ja. Wenn wir aber die Physik zugrunde ziehen, als Trägheitskräfte, dann kann kein Körper diese hohen Geschwindigkeiten und vor allem diese abrupten Manöver und Richtungswechsel überleben.
Okay,
also
gut.
Alles, was übrig bleiben würde, wäre Matsch und
dabei. Ich will gerne zu diesem Punkt zurückkommen, weil
Deswegen glaube ich, es ist nicht besetzt.
Okay, also nicht besetzt. Ja. Für mich gibt es einfach dann die Möglichkeit, wenn wir in 100.000 oder 1 Million Jahren in die Zukunft, wie du sagst, was wir hier entwickeln können, ich glaube, dass das wird die Technologie, die AI oder irgendeinen Computer, wer sowas bauen könnte oder machen, ob Humans, so wie wir die kennen, ob die überhaupt nichts, und deswegen sehe ich es gut möglich, dass auf sowas könnte es ein AI, wer sowas macht, statt dass es ein biologische. Aber was willst du glauben?
Ja, das würde mir schon reichen. Weil das würde nämlich bedeuten, dass, und sagen wir mal, egal ob die schon da waren und sich versteckt gehalten haben, dann müssten sie auch irgendwann mal gekommen sein, wenn es vor 20.000 Jahren waren, ist es völlig egal. Oder die tauchen jetzt einfach auf. Ich glaube nicht, dass, wenn eine Technologie so hochentwickelt ist, die solche Objekte generieren kann, glaube ich nicht, dass die nicht auch in der Lage wären, sich problemlos zu verstecken durch Tarnmechanismen, so wie wir es mit unseren Flugzeugen heutzutage schon machen. Die könnten mit Sicherheit sich problemlos nicht zu erkennen geben. Ich glaube noch nicht mal, dass die sich absichtlich zu erkennen geben. Ich glaube tatsächlich, was immer das ist, sieht uns überhaupt gar nicht als in irgendeiner Form, es hat keine Not, sich verstecken zu müssen. Es ist einfach da. Und wir nehmen es jetzt wahr. Und das, was immer das ist eindeutig intelligent, wenn wir also, oh Leute, ey, wir flippen jetzt nicht gerade völlig aus. Es gibt wirklich total interessante Interviews mit diesen Navy-Piloten. Deshalb sind die Sachen, die wir sagen, relativ faktisch belegt quasi. Aber die genauen Fakten müsste man sich einfach nochmal selber anhören.
Aber unsere Begeisterung ist da, so vielleicht ein oder andere Schritt.
Aber das ist der springende Punkt. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, die sind, also für mich sieht es, ja, für mich als wäre ich der große Checker, für mich sieht es trotzdem so aus.
Es ist nicht der große Checker, es ist dein persönlich authentische.
Genau, mein Gefühl. Für mich sieht es so aus, als wäre das völlig irrelevant, ob wir da sind oder nicht. Das ist wie eine Art Forschungsdrohne, wie eine Drohne, die wir auf irgendeinem Pluto auf einen Jupiter-Mond schicken.
Oder das ist der Rover auf Mars, das ein wenig langsamer ist.
Das Ding ist einfach da und ist halt zufällig da. AI hat mit Sicherheit eine hohe künstliche Intelligenz, die dafür sorgt, dass wir nicht zusammenstoßen, weil man sieht eben völlige, also abgefahrene Manöver auch mit uns in Flugobjekten. Also die Piloten berichten wirklich dass sich diese Objekte völlig bewusst darüber waren, dass sie verfolgt werden und solche Sachen, weil sie entsprechende Manöver geflogen sind. Die scheren sich da nicht. Das Ding, was das immer das ist, glaube ich, einfach nur eine Art Sonde, wie eine Beobachtungssonde. Und witzigerweise, witzigerweise, diese Theorie hatte ich vorher schon und jetzt vor ein paar Tagen gab es irgendwo in den Social-Media-Dingern dass man sich vorstellen könnte, dass die amerikanische Regierung gesagt hätte, sie könnte sich vorstellen, dass es ein Mutterschiff geben könnte, von denen diese Objekte wie quasi eigenständige Drohnen losgeschickt worden hätten sein können.
Ja, okay. Ja, gut. Ja, ich meine, nein, aber Das Einzige,
und
was
du?
Ich.
Und
ja,
du?
Nein, das Einzige, ich meine, mehr oder weniger hast du, wie gesagt, das Einzige, was ich eigentlich bestreiten würde, ich glaube, absichtlich sind die schon da. Aber das Problem ist, dass der Mensch in seiner Arroganz oft diese Gedanke hat, ja, irgendwas, wenn da irgendwas anderes da ist, es ist eine Gefahr, die will was von uns und. Aber vergessen, genau wie du gerade gesagt hast, wir schicken unsere Rover raus, wir schicken unsere Drohnen raus, Pluto zu filmen und so weiter in unsere Kapazität. Mhm. Und wenn irgendwas tatsächlich so weit hinaus von uns entwickelt ist, dass die Drohnen schicken kann in die Universum, um zu checken, was da draußen ist, dass das ist Absicht, dass die aber nicht, dass die Erde gezielt haben. Die haben die Möglichkeit, dann vielleicht alle von diesen Planeten, wo es ermöglicht ist, live zu haben, wo es so Leben ist. Jetzt finden die mit die jeder paar Monate wird steigert diese Möglichkeit. Früher war es 10 Planeten, dann war es 100, jetzt sind wir bei 1000, 2000, 5000, wo tatsächlich live. Vielleicht haben die einfach und alle von diesen in the universe checken die mit ihren Drohnen. Ja. Die wissen, dass wir überhaupt keine Gefahr sind für die, weil die haben eine Kapazität und eine Möglichkeit, dass die überhaupt nicht. Die müssen nicht angreifen, die wissen, die können nicht angegriffen werden.
Vermutlich können sie sich selbst vervielfältigen, weil sonst könnte man diese quasi diese Menge nicht, diese Panspermia-Theorie, dass sich die Sachen auch selbst quasi kopieren und wieder weiter.
Und wieder weitergehen könnte, okay. Aber wenn schon, für mich absichtlich. Das ist eine andere Lifeform, das da draußen ermöglicht hat, durch die Universen to travel und will forschen. Mhm. Und die forschen hier. Ich glaube nicht, dass es dann so two green men sitting in their little und steuern das Ding mit 20.000 Kameras. Ich glaube, klar, das ist biologisch was. Nein, es ist irgendeine Form von Drohung. Aber die wollen absichtlich.
Okay. Und was glaubst du, warum? Also was ist das langfristige Ziel, wenn es Absicht ist?
Ich glaube, dass ob das biologische Wesen sind oder ob das Artificial Intelligence ist, ich bin überzeugt, dass von einem Amoeba bis zu einem
Amöbe?
Ja, zu einem Mensch, das ist ein inherent necessity.
Ein notwendiges Übel, eine Notwendigkeit quasi.
Ja, ein inherent necessity, Notwendigkeit, um zu forschen, um zu herausfinden, um zu this thirst for knowledge, this thirst for information, this thirst for was gibt's, was ist da draußen, was gibt's für Möglichkeiten. Man kann klar die Theorie haben, oh, die brauchen Energie auf ihren Planeten, die gehen zu einem anderen Planeten und dann wollen die Energie von die klauen, weil diese ganzen Stories, was man im Sci-Fi, aber ich glaube, egal wie, egal wo, wenn das sind, da draußen, wenn die haben genauso viel Neugier, um zu sagen, was ist da draußen? Da muss mehr sein. Sind wir die höchste Intelligenz oder gibt's irgendwas? Und in ihren Level, egal ob die AI oder ob die dann Mensch, die wollen forschen, die wollen suchen, die wollen, they want to explore, the Christopher Columbus of the aliens. They want,
aber
die wollen da draußen gehen und schauen, was gibt's außerhalb von unserer.
Guck mal, wir können jetzt einfach 47 Millionen Lichtjahre können wir mit einem Teleskop, mit
James Webb jetzt,
oder? Können wir gucken und können durch die Atmosphäre von anderen Planeten schauen. Mhm. Nicht mehr nur Sonnen anschauen. Mhm. Und Sterne. Wir gucken quasi durch die Atmosphäre anderer Planeten und stellen fest, dass die teilweise atmosphärische Kompositionen haben, die unserer teilweise ähnlich ist, weshalb es jetzt immer mehr erdähnliche Planeten gibt, die entdeckt werden.
Ja,
aber wie können das jetzt schon? Stell dir mal bitte vor, was die erst können. Die brauchen noch nicht mal gucken. Ist da jemand? Die müssen wissen, dass da jemand ist. Die müssen uns schon längst völlig durchschaut, durchscannt und sonst was haben. Und vielleicht ist diese.
Moment. Komm zurück zu deiner Theorie. Aber das geht davon aus, wenn die so sind, dann sage ich ganz einfach: Wie viel? Sind nicht nur eine. Das sind jede Menge. Und von dieser jede Menge, vielleicht tausend, vielleicht Millionen, hat jeder ein anderes Level. Vielleicht sind da jede Menge da draußen, das 50.000 Jahre hinter uns und der andere sind 40.000, der andere sind 30.000. Die haben nicht einmal ein Automobil. Du gehst zu den anderen, die haben eine Sache, das 20.000 km/h fliegen. Der muss was anders getroffen haben.
Ja.
Und dann ist einfach nur die Frage, wenn es eine Drohne ist und die haben schon sowieso die Universum und die wissen das, why bother? Why? Warum überhaupt? Warum überhaupt hier kommen und checken, wenn die sowieso wissen, was alles da draußen ist? Warum überhaupt hier sein, wenn die sowieso alles gecheckt haben?
Da habe ich jetzt eine Theorie
dazu. Und der einzige letzte dazu ist, warum kein Communication?
Da habe ich jetzt eine Theorie dazu.
Bring it on, motherfucker!
Weil, warum jetzt? Und warum einfach nur gucken? Und warum einfach nur da sein? Und warum keine Kommunikation? Vielleicht ist klar, vielleicht ist allen anderen klar, und witzigerweise, keine kurze Einfügung, wenn man jetzt zurückblickt und schaut sich diese ganzen UFO-Sichtungen, ich bin immer ganz vorsichtig, man sagt ja auch UAP heutzutage dafür, für
unidentified. Ist politisch korrekt oder so, weil der UFO nicht entscheiden kann?
Nein, was? Nein, weil Unidentified Aerial Phenomenon ist quasi...
Phenomenon. Du, 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 du. Phenomenon. Phenomenon.
It's a phenomenon.
It's quasi and ist quasi das neue Wort, was man verwendet, weil man nicht möchte, dass weil das UFO einfach zu sehr behaftet ist mit diesen 50er bis 80er Jahren Kitsch und
UFO
Scheiß.
UFO had bad press, wir genau. Müssen die Namen ändern, vielleicht können ist wir so. Das seriös machen.
Ja, ist so, vielleicht okay. Können wir es den Leuten dadurch langsam aber sicher lang. Aber, pass auf, wenn man zurückgeht, dann entdeckt man ganz viele Sichtungen von auch Piloten, die lange einfach nichts sagen haben trauen, die jetzt langsam rauskommen, weil sie jetzt checken, okay, sagen es Navy-Piloten, das kann ich auch mal sowas sagen, ist nicht so schlimm.
Ja.
Die haben ganz lange Angst natürlich gehabt vor Reputationsverlust, vor Jobverlust und so weiter. Aber die berichten ja von unterschiedlichen Formen, von zigarrenförmigen Objekten, von runden Kugeln, von diamantförmigen Objekten. Was denn, wenn das alles wirklich unterschiedliche sind? Und was denn, wenn die aus einem ganz bestimmten Grund da sind? Was ist denn, was wäre denn?
Die Olympics für die Aliens wird hier gehalten auf unserer Erde irgendwann oder so.
Ähnlicher Gedanke, was ist denn, wenn die wissen, dass etwas bevorsteht, und sie wollen Zeuge davon werden. Was ist denn, wenn die einfach nur Gaffer sind? So wie auf der Autobahn, wenn ein Unfall ist. Wenn die einfach nur gaffen wollen. Wenn die einfach nur, nicht nur gaffen im negativen Sinne, wenn die einfach nur historisch das festhalten wollen, von dem sie wissen, was auf der Erde passieren wird. Egal, ob es ein Solar-Event, also ein so Sonnensystem-Event sein wird. Vielleicht wissen die, es schlägt ein Asteroid ein, den wir bisher noch nicht wahrgenommen haben. Vielleicht kennen die Lauf, die schon längst die Flugbahn und wissen genau, dieses Ding ist halb so groß wie der Mond und es wird die Erde treffen und es wird einen Planeten vernichten, der eine aufstrebende Zivilisation hat.
Wir werden gerne zuschauen.
Und wir wollen das einfach beobachten. Wir wollen protokollieren, nichts anderes. Oder, hey, die Erde beobachten wir seit 20.000 Jahren. Wir haben bisher uns immer wieder versteckt gehalten in den Ozeanen. Wir waren immer wieder mal da. Es gibt ja auch tatsächlich auch in der Bibel Überlieferungen von solchen Flugobjekten.
Aber keine Dinosaurier.
Genau. Aber
was? Ja, sorry. Dinosaurier. Hallo.
In der Bibel muss ja noch keine Dinosaurier
geben. Ja, aber die klar, weil die haben nicht existiert laut der Bibel.
Eben, aber vielleicht sind diese Flugobjekte immer wieder mal aufgetaucht. Immer wieder in alten Kirchenmalereien oder in alten, so religiösen Malereien treten die Sachen auf. Ist ja egal, will ich gar nicht näher drauf eingehen. Was ist, wenn die schon immer da waren? Schon immer geguckt haben und gesehen haben, hey, da ist so eine Zivilisation und jetzt steht denen was bevor. Was auch immer. Wir wollen es jetzt einfach mit angucken, weil das war eine Zivilisation, die hätte es weit bringen können, aber leider kommt jetzt ein Event und es sorgt dafür, dass irgendwie apokalyptisches Event ist und wir haben die so lange begleitet, wir wollen jetzt das live betrachten.
Okay, und ich finde Theorie, super, und kannst denken und denken, super. Ey, stell mal vor, ist das sattlich fair? Ja, das Einzige, was ich dazu ist, ich finde, das hat einen Touch von der Arroganz von der Mensch, zu denken, dass wenn es tatsächlich so ist, dass so viele da draußen gibt es von AI zu anderen Aliens oder Intelligent Lifeform oder whatever, dass unser Planet so special ist, dass die herkommen will, um zu sehen, was hier vernichtet wird, wenn die vielleicht 1 Million andere Erde anschauen können, wo man was
allen,
anderes.
Vielleicht mit allen, wo sowas passiert. Wenn wir einen, angenommen, wir würden einen Affenstamm finden, ja, die gerade dabei sind, Feuer zu entdecken. Nur als Beispiel.
Ja.
Und wir sehen irgendwie, wir haben die, verfolgen die seit Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, verfolgen wir die und wir sehen, die haben erst Werkzeuge gemacht aus Stöckchen, jetzt können sie ein bisschen aufrechter gehen und jetzt fangen sie an und jetzt reiben sie plötzlich irgendwie, jetzt machen sie Waffen und kämpfen miteinander, jetzt zünden sie sich Steine an oder whatever. Wenn wir das hätten im Urwald, irgendwo würden wir das sehen, würden wir beobachten, würden sagen, boah, das ist interessant, das sind die Anfänge des Lebens, das ist spannend irgendwie so. Und dann würden wir sehen, irgendwie in 3 Kilometer Entfernung bricht ein Staudamm. Und wir wissen genau, diese Flutwelle wird diesen ganzen Affenstamm komplett auslöschen und wegräumen. Dann würden wir auch sagen, boah, das wäre echt cool gewesen irgendwie. Aber ja, auch interessant irgendwie jetzt das Ende zu beobachten von dem Ganzen. Mhm. Und wenn das rum ist, gehen wir zum nächsten Planeten, zum nächsten Urwald und schauen uns die nächsten Affen an. Alter Schwede. Spannend. Spannend. Aber ich glaube, das reicht für heute. Ich möchte vielleicht die Folge beenden mit einem, und zwar, hast du schon mal was über die Erektionswelle gelesen?
Eine Erection Wave?
Ja.
Ist das, wenn du dann eine Erektion hast und du, nee, okay.
Also als Mann kriegt man doch morgens gern mal so eine Morgenlatte, ne? Also ich hoffe, du auch noch, weil das ist ja so lange.
Morgens, ich schlafe, ich meine Mittag, so, wenn ich aufwäche, ja.
Solange das noch passiert ist,
morgens alles. Morgens geht gar nicht, ey, ich will nur schlafen.
Alles gut. Aber also wir Männer kriegen ja öfters, also wir Männer kriegen quasi Morgenlatten, ja, die klassische Morgenlatte. Und jetzt musst du dir vorstellen, dass das ja allen Männern auf der ganzen Welt so geht. Und der Morgen ja quasi 24 Stunden lang immer an unterschiedlicher Stelle der Welt stattfindet. Also kann man quasi sagen, dass morgens immer eine Erektionslattenwelle um die Welt geht, 24 Stunden lang. Also wir haben eine Erektionslattenwelle, also wir haben eine Morgenlattenwelle, die 24 Stunden ununterbrochen um die Welt geht und nie aufhört. Seit es uns Männer gibt. Ich gehe einfach 24 Stunden um die Welt.
Was willst du uns damit sagen?
Nix. Ich finde einfach diese Vorstellung. Die Vorstellung, dass ich so eine. Je nachdem, wo die Morgengrenze ist, geht es einfach so eine Morgenlattenwelle um die Welt. 24. Und es hört nie auf. Es ist ja quasi.
Vielleicht das ist, was die beobachten.
Also ich finde, das
ist sowas von erstaunlich. Die warten da in ihr Drohnen und warten irgendwann einmal, dass diese Welle ausbricht oder abbricht.
Genau. Also das nächste Mal, wenn du morgen mit der Morgenlatte aufwachst, dann kannst du dir sicher sein, oh, die geht jetzt von mir aus weiter und 6 Stunden später hat die Ostküste der USA die Morgenlatte. Servus, macht's gut.
Ciao.
Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform. Podyou.